Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der Mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1:1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
Mit all den Utensilien, die ich durch die Gegend trage, habe ich natürlich das Ding voll liegen lassen hier.
Ah, okay. Und wenn du es einsteckst oder sie, dann...
So. Allmählich bin ich fit damit.
So. Ist nicht die erste Runde.
Mach nochmal.
Ist nicht die erste Runde.
Nee.
Nee.
Und ich höre schon gut, glaube ich.
Super, ja, ich auch.
Geht das?
Es geht super. Wollen wir uns dann duzen oder sitzt man sich hier?
Also ich gehöre zu einer Generation, ich duze alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay?
Gerne.
Ich heiße Claudia, hallo.
Ich bin Jonas. Hallo.
Jonas, hallo.
Wahrscheinlich muss ich das auch ein bisschen näher zu mir ranholen, dann wirst du mich besser.
Ich glaube ja. Und dann gibt es noch irgendwas, was ich in Lautstärke einstellen kann. Mal eben gucken.
Also für mich musst du das nicht verändern.
Nee? Okay. Nee. Gut. Und wenn wir beide so, glaube ich, nahe dran sind, kriegen wir das hin.
So, ne?
Genau.
Okay.
Also ich weiß, dass wir jetzt noch, glaube ich, 2 Minuten Zeit haben. Das schert uns nichts.
Okay.
Wir fangen an.
Also ich bin hier so ein bisschen reingestoßen, aber du hast schon mehrere Runden jetzt gemacht.
Ich habe schon mehrere Runden gemacht. Ich habe gestern 2-mal gehabt. Ich habe schon heute 2 Runden gehabt und habe jetzt noch dich und noch eine.
Das ist viel.
Noch ein Gespräch. Ja. Finde ich auch.
Und wahrscheinlich sehr unterschiedliche Menschen, ne?
Was ich sehr faszinierend finde, ist, wenn ich mir die ganzen Beschreibungen angucke, wo es heißt so Expertenrunden und so, wo ich manchmal nicht weiß, auf welcher Seite sitzt der Experte eigentlich. Ne? Es ist ja offen. Und diese Vielfalt finde ich ganz toll. Ich finde die Stimmung richtig gut. Ich finde die Idee richtig gut. Anfangs wusste ich nicht richtig, was ich damit anfangen soll, wie das Ganze laufen soll und so.
Ja.
Und ich hab mir natürlich auch den Mund schon fusselig geredet,
ja.
Weil natürlich auch mit den sogenannten Experten, die da sitzen, ich habe die ganze Zeit gesagt, was machst du denn hier? Und diese ganze Vielfalt, die dort im Programm enthalten ist, das ist richtig toll.
Ja.
Das ist richtig toll. Ne?
Wenn man das liest, merkt man das auch.
Also was für eine Vorarbeit, was für eine gigantisch tolle Idee, einfach zu irgendeinem, da nimmst du irgendeinen Oberbegriff und sagst koronäische Zeiten und holst dir da und da und da und die Leute zusammen.
Ja.
Ich habe im Vorgespräch, davon habe ich noch denen geraten, weil die gesagt hatten, ob ich nicht noch eine Idee hätte, wie man noch nehmen könnte und so. Und habe ich gesagt, was ist mit dem Humor?
Ja.
Ich finde eigentlich, das hätte ich richtig toll gefunden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich bin ein begeisterter Fan von den Känguru-Chroniken.
Ja, von, wie heißt Marc
Uwe.
Uwe Kling.
Jens, ne? Uwe Kling.
Jens Uwe Kling.
Nein, Marc Uwe. Und wo ich gedacht habe, da steckt so viel Humor drin und den hätte ich richtig toll gefunden hier,
ja,
in der Runde. Aber das hat wohl sichtlich nicht geklappt.
Aber dein Thema ist ja der Tod.
Ja.
Also,
wie bist du denn hier überhaupt reingestolpert? Das heißt, das hattest du nicht vor zu machen, jetzt zu mir zu kommen?
Naja, ich wurde vorne gefragt, ob ich nicht, also wahrscheinlich wurde jeder gefragt, der da reingestolpert ist, ob er irgendwie zu einem Thema kaufen,
okay,
möchte.
Mhm.
Und ich habe mir die Themen angeguckt, habe die gesehen und dachte so, weiß ich nicht. Und dann hat die nette Verkäuferin gesagt, wie wär's denn mit Tod? Und ich dachte, ja, genau das.
Okay, hast du mal einen Euro, kriegst den Tod. Ja.
Aber es scheint ja auch so, als wenn für dich irgendwie Tod, also ich weiß nicht, bist du als Expertin, ist das ein Beruf oder ist das für dich, also wie soll ich sagen, ich finde diese Kombination aus Humor und Tod ist ja, also das erlebe ich bei vielen, die Sterbebegleitung mal gemacht haben, dass die sehr, um da durchzukommen, sehr viel Humor aufbringen mussten oder teilweise. Also die, ich kenne nicht viele, deswegen. Mhm. Aber jetzt, wo du es ansprichst, wäre das vielleicht für mich ein Weg, dich da zu fragen.
Okay. Also ich würde mal sagen, ich sammle seit Jahrzehnten Humor zum Thema. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass mir in zwei Situationen der Humor abhanden gekommen ist.
Ja.
Das eine ist, dass ich eine Begleitung gemacht habe und das war ein Typ, den kannte ich schon seit 40 Jahren.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe ihn im Tumorzentrum besucht.
Ja.
Und habe ihm eine Postkarte mitgebracht. Da geht eine, ist nur ein kleiner Comic drauf. Da geht eine alte Frau über den Friedhof.
Ja.
Und siehst du die Gräber da und dann sagt eine Sprechblase und sie in der Sprechblase steht, ich habe die falschen Freunde alle tot. Und die Postkarte habe ich ihm mitgenommen, habe ich gesagt, weißt du was? Ich bin sauer auf dich, du hast mir den Humor genommen. Und damit hatten wir aber einen guten Einstieg ins Gespräch, weil ich damit im Grunde genommen gesagt habe, ich habe die Sorge, dass du stirbst.
Mm.
Und da waren noch nicht die Zeichen auf Abschied, aber das ging dann auf Abschied. Und die zweite Situation war die, das war auch so ein Kalenderblatt, was ich mal zugeschickt bekommen hatte. Das ist eine Frau, die guckt, also so nur ein paar mit Strichen gemalt, und sie sagt, du Erwin, du tot hier im Flur, so kenne ich dich ja gar nicht.
Oh Gott, ja.
Und das fand ich lustig und dann bekomme ich einen Anruf von einer Frau, und die ich auch kenne, und die ist nach Hause gekommen und ihr Mann lag tot im Flur.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, ja, das ist die beiden Sachen, die finde ich nicht mehr witzig, klar. Mhm. Und gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich denke, also mir wird regelmäßig bei Leuten, die ich neu kennenlerne, wird mir immer der Spruch gesagt, dich hätte man vor ein paar hundert Jahren auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das heißt, ich bin blasphemisch und ich maße mir an, dass ich Religionskritik äußere, dass es kracht.
Ja.
Und ich werde immer respektloser.
Ja.
Vielen Sachen gegenüber. Es gibt nur eine Sache, vor der ich unglaublichen großen Respekt habe und sofort aufhöre, jede Form von Humor zu machen. Das ist dann, wenn ich sehe, was an einem, dass ein Mensch in seinem Schmerz, im Abschied, so zerfetzt ist.
Ja.
Und dann, vor dem habe ich großen Respekt. Ich habe unglaublichen Respekt vor diesem Schmerz. Und der ist gepaart aus Hoffnungslosigkeit, aus Leere, aus Sinnlosigkeit. Und da ist bei mir Schluss. Und da werde ich sofort ernst und suche nach Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo bei mir die Arbeit eigentlich anfängt.
Okay.
Und über alles andere kann man doch Witze machen, oder?
Und wie oft passiert dir das, also zu dem Beruf denke ich mir, oder?
Also du hast deine Frage, die habe ich noch nicht beantwortet. Ja, das ist ein Beruf.
Ja, genau.
Das ist ein Beruf.
Also du standest als Amme.
Ja.
Ist das ein feststehender Begriff? Also sagt man zu dem, was du machst, Amme? Oder bezeichnest du dich so? Oder?
Mein Word-Rechtschreibprogramm kennt das nicht.
Nee.
Aber wollte das ehemals, weil ich so viel die Analogien Geburt und Tod sehe.
Ja,
genau. Ne, da habe ich auch
das
mal eine ganze,
ja.
Ne,
ja.
So, eine ganze Liste geschrieben. Ich habe mehr Hebammen in den Fortbildungen als Männer.
Ja.
Ne? Okay, weil die Hebammen ganz schnell wissen, das ist genau der gleiche Grenzbereich und da spielt noch was ganz anderes mit, als nur von Menschenkontrolle abhängig sein kann.
Ja.
Und ich habe das ehemals nennen wollen Sterbehebamme und habe dann vor Jahren, das ist glaube ich 20 Jahre her, habe ich einen Artikel geschrieben für die Hebammenzeitung. Und dann haben die Hebammen mir gesagt, weißt du was, du kannst nicht einfach Hebamme zu dir sagen, denn wir müssen extra dafür irgendwelche Gebühren bezahlen, dass wir den Namen tragen dürfen.
Geschützt.
Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr habt vollkommen recht. Aber vielleicht ist Sterbeamme sogar noch viel besser.
Mhm.
Denn eine Amme ist doch dann gefragt, wenn es nicht genug zu beißen gibt, oder? Also wenn es nicht genug Nahrung gibt.
Ja.
Und ich bin dann gefragt, wenn in einem Abschiedsprozess nicht genug Nahrung da ist.
Das heißt, Leute fehlen, die die Nahrung geben.
Ja, ich bin immer dann gefragt, wenn es im Abschied Probleme gibt. Also wenn jetzt Zugehörige, ich weiß nicht, aus welchem Berufssparte du kommst, ob dir der Begriff Zugehörige was sagt?
Zugehörige, Familienmitglieder, die dafür...
Das sagt man normalerweise ja Angehörige. Und da ist ihm halt heißt, ja, aber die beste Freundin ist keine Angehörige. Und deswegen spricht man heute in dem ganzen Bereich von den Zugehörigen, nicht von den Angehörigen.
Ich verstehe. Ne?
Die gehören dazu.
Ja.
Also wenn Zugehörige... Im Abschiedsprozess, wenn Sterbende im Abschiedsprozess und wenn Trauernde im Abschiedsprozess Probleme kriegen.
Ja.
Dann bin ich gefragt. Und ich habe den Anspruch an mich, dass ich sage, nach einer Stunde Gespräch geht die Person, hat mindestens 3-4 Werkzeuge, wie sie weitermachen kann.
Okay.
Also Hilfe zur Selbsthilfe selbstverständlich. Mhm. Ich bin ganz stark lösungsorientiert. Ich rede auch richtig von handfesten Werkzeugen und sage, hier, schreib mal mit. Ich spinne mal eben ein paar Werkzeuge aus. Schreib mal mit, setz das mal in die Tat um. Und wenn du nicht weiter kommst oder wenn du weiter möchtest, kannst Bescheid sagen.
Und wer fragt dich? Also wer kommt auf dich zu? Sind das die Sterbenden? Wahrscheinlich eher die Angehörigen? Also
beides.
Die Zugehörigen.
Ich merke da in den letzten Jahren, dass sich die Stimmung ein bisschen verändert. Ich merke, dass früher, wenn jemand gesagt hat, was machst du denn? Da konnte ich Partys mit sprengen, doch. Richtig toll. Also wenn ich weiß noch eine...
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Früher, was heißt das? Wie lange machst du das schon? Also wie alt warst du, als du damit angefangen hast?
Ich habe mich im Rahmen meiner Familie musste ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, seit ich 24 bin.
Mhm.
Da ist meine Tochter, meine erste Tochter, lebensbedrohlich erkrankt an Leukämie.
Ja.
Und ich war so, ich wusste gar nicht, was eine Leukämie ist.
Ja.
Ne? Und die ist gestorben mit 6,5.
Okay.
Und von 86 ist sie gestorben und 86 bis 88 sind 5 ganz nahe Menschen in meinem Umkreis gestorben.
Mhm.
Und ich habe damals gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem sowas passiert. Und ich weiß heute, dass es sehr häufig Serien gibt. Richtige Serien an Todesfällen, wo man denkt, ja, leckst mich am Arsch, das kann doch nicht sein, dass die Person jetzt...
Ja.
Wie beim Mensch, ärgere dich nicht. Zack, zack, zack.
Ja.
Und... ich weiß, das wusste ich damals nicht. Als das alles gewesen ist, habe ich das kreiert, was ich heute für Trauer normal halte. Herz-Kreislauf-Beschwerden, Panikattacken halte ich für vollkommen normal. Ich bin dann in die klinische Diagnostik gekommen, auf Herzinfarkt. Und dann hieß es, nee, das ist alles in Ordnung bei Ihnen. War denn was? Ich sage, ja, meine Tochter ist gestorben. Oh, sagt der Arzt, das tut mir leid, ich schreibe Ihnen mal was auf. Und da bin ich natürlich mit dem Zettel rausgegangen und habe ihn weggeschmissen und habe parallel dazu eine naturheilkundliche Ausbildung gestartet, bin Heilpraktikerin geworden und hatte meine Probleme ja immer noch. Das heißt, dann bin ich zu den Koryphäen in der Heilpraktikerei gekommen und die haben immer gesagt, oh, jetzt müsstest du mal gucken, Ignatia ist jetzt gut oder Johanniskraut ist jetzt gut oder sowas. Und ich habe noch nicht mal meine Praxis offen gehabt und habe gedacht, ihr habt doch eine Klatsche. Ihr tickt doch nicht richtig.
Ja.
Ich wusste das damals noch nicht in Worte zu fassen, aber mir war der Sinn des Lebens abhanden gekommen.
Ja.
Und
diese Mittelchen.
Und die kommen mir mit Mittelchen. Weißt du, ich mittlerweile nehme ich das oft als Vergleich, dass da kommt jemand und sagt, weißt du was, ich möchte mich dringend verlieben. Und sage ich, oh, das ist keine Frage. Guck mal her, ich habe hier eine Schublade. Mann D3, Frau D6, nimm mal dreimal täglich 30 Tropfen, dann wird das schon. Und das ist so absurd. Und dann habe ich im Grunde genommen von Anfang an meiner praktischen Tätigkeit, ich bin seit 30 Jahren Heilpraktikerin, habe ich gewusst, wenn ich Abschiede nicht in Frieden bringe, brauche ich mit dem Tröpfchen gar nicht anzufangen.
Mhm.
Und so habe ich Zeit meines Lebens gearbeitet. Ich bin eigentlich ausgebildete Goldschmiedin gewesen mal.
Mhm.
Und ich habe dann ganz viel mit mineralischen Heilmitteln gearbeitet, mit den anthroposophischen Mitteln gearbeitet und so. Und dann habe ich Stück für Stück, ich bin auch seit 30 Jahren Ernährungsberaterin und so, und dann habe ich gewusst, der Bereich Sterben und Abschied, heilsamen Abschied zu gestalten, der wurde größer.
Mhm.
Und dann habe ich Stück für Stück die anderen Sachen über Bord geschmissen. Er gesagt, so, Leute, streitet euch über Ernährung. Das ist wie über ein Virus streiten. Das ist, macht mal. So, ich habe keine Zeit dazu. Ich nehme das, was die größte Herausforderung ist. Denn ich kann jetzt sagen, dass ich habe ja eine jahrzehntelange Erfahrung in der Begleitung. Und ich bin sehr geübt.
Ja.
Das kriege ich auch in der Stunde hin, dass da so Werkzeuge bereitstehen. Und dennoch habe ich mich auf jede Situation ganz und gar neu einzustellen. Und ja, weißt du, was das Schöne ist? Das richtig Schöne ist, ich brauche in meinem Leben nicht mehr zu floskeln. Brauche ich nicht. Und ich muss immer neue Ideen entwickeln. Verstehe. Denn du kriegst keinen Katalog in die Hand, wo es heißt Tipps und Tricks zum Sterben. Mhm. Geht nicht. Mhm. Ich weiß nur mittlerweile, dass das eine richtig ganz, ganz groß gefährliche Angelegenheit ist, wenn jemand den Sinn des Lebens nicht hat. Und da bin ich immer sehr, meine Antennen sind dafür sehr wach. Mhm. Wenn jemand, ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die kam, da ist in ihrer Umgebung eine 15-Jährige ermordet worden.
Ja.
Und sie hat tatsächlich gesagt, wie überlebt man das?
Wie überlebt man das?
Ja, und die Frage ist natürlich eine große Rätselfrage. Ja. Da habe ich gesagt, ja, da dreht und wendet sich alles um den Sinn des Lebens.
Ja.
Und die ist 20 gewesen, du kommst nicht drum rum, den Sinn zu sagen, ich verdammt nochmal, da muss doch einer sein. Wenn da keiner ist, dann gehen wir alle auf die Kühlbrandbrücke und springen runter.
Ich verstehe das.
Jetzt habe ich dich schon ganz schön zugetextet.
Nee, das ist total gut. Das ist total gut.
Okay.
Also meine Geschichte mit Sterbebegleitung ist, dass ich, also viele verlieren ja als erstes Großeltern und so weiter. Ich habe noch einen Großvater. Aber ich habe vor 4 Jahren ist er jetzt gestorben.
Wie alt bist du?
Ich bin 31.
Okay.
Ja. Und habe vor 4 Jahren meinen Mentor, Professor und einen guten Freund an Krebs verloren. Der war damals keine 60 Jahre alt und bin jetzt noch sehr gut bekannt und befreundet mit seiner jetzt Frau, also damaligen Frau. Und ich habe gemerkt, wie dieses Thema einen auch lähmt. Also gerade wenn es so ein langwährender Abschied ist. Und ganz schlimm fand ich diesen Prozess, das anzuerkennen, dass es mich lähmt. Also eigentlich habe ich es erst im Nachhinein anerkannt, dass ich in diesem Jahr, in dem das passiert ist, oder das war ein Krebs, das hat ungefähr 1,5 Jahre von der Diagnose bis zum Tod gedauert. Und ich habe wirklich, glaube ich, ein Jahr später erst gemerkt, dass ich in diesem Jahr, in dem ich da studiert habe und gelebt habe, gar nicht richtig was anderes oder viel anderes machen konnte, als das zu verarbeiten. Aber ich habe es irgendwie währenddessen nicht begriffen. Aber rückblickend habe ich das erst gemerkt. Und das fand ich irgendwie erschreckend, dass ich, dass mich das so handlungsunfähig gemacht hat. Ne? Also wenn ich jedenfalls direkt das gemerkt hätte und direkt diese Trauer vielleicht direkt da angegangen wäre, dann, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man kennt viele Leute und ich finde es für mich ein Glück, dass von denen bisher noch nicht allzu viele gestorben sind, aber es ist sehr realistisch, dass es passiert irgendwann. Und ich frage mich in der Zeit, wie kommt man zu der Kraft, dass man überhaupt noch irgendwie genussfähig ist? Oder
vielleicht bist du dann extra genussfähig.
Oder extra genussfähig.
Vielleicht ist es ja so, dass du hast sozusagen vielleicht im Äußeren nicht viel geschafft.
Ja.
Aber es könnte sein, dass du. Ich habe gerade eine Beratung gehabt mit.
Ich weiß auch sofort,
du weißt, was ich meine,
was du meinst, ja, klar.
Ich habe gerade ein Beratungsgespräch mit zwei Jungs gehabt, die so Anfang Pubertät. Denen ist gerade ganz plötzlich die Mutter gestorben.
Ja.
Und da habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, Das ist so eine Katastrophe. Ich habe noch gar nicht kapiert, was los ist. Mhm. Und wer weiß, was daraus entsteht. Und dann habe ich zu denen gesagt, eine Sache ahne ich schon. Das war am Tag nach der Beerdigung der Mutter. Dann habe ich gesagt, aber eine Sache ahne ich schon. Ich ahne, dass ihr in eurem jungen Alter was wisst von der Kostbarkeit des Lebens.
Ja.
Und dann waren sie, eigentlich waren die fast ein bisschen erschreckt, aber auch, ich kriege noch eine Gänsehaut, weil das haben die total kapiert. Ja. Und vielleicht hast du genau das gemacht, du hast die Kostbarkeit des Lebens kapiert. Mhm. Und weißt du was, Gott sei Dank bist du nicht mit 68 dahin gekommen,
das stimmt,
sondern mit 27 oder 26, wie du warst. Mhm. Und weißt du, das Komische ist, als meine Lebenskatastrophe war, die Musik aus dem Jahr oder aus den 2 Jahren, die ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Ne? Und da wurden dann irgendwelche politischen Ereignisse und da habe ich gedacht, war ich nicht bei. Mhm. Und das ist eine Sache, guck mal, deswegen nenne ich das so, dass ein Mensch in einer Trauersituation befindet sich auf dem falschen Planeten hier.
Wo müsste der eigentlich sein?
Ich glaube, der müsste in einer Gemeinschaft sein, die ein fürsorgliches Auge auf die Person hat.
Ja.
Und die müsste in einer Gesellschaft sein, in der... Mir ging es damals so, weißt du, wenn du kommst raus, hast gerade eine Nachricht vom Tod gekriegt und dann gehst du raus und dann siehst du, hörst du ein Radio und da gibt es dann eine Werbung, geh doch zu Netto. Mhm. Und dann, wo bin ich hier?
Also wo ist der Platz?
Wo ist mein Platz, wo bin ich hier? Okay. Das ist ein Irrenhaus, in dem ich mich befinde.
Wie ist denn in deinem Fall der Platz? Also bist du, wenn man dich ansprechen möchte, bist du sozusagen einfach... Hast du eine Praxis oder arbeitest du in einer Einrichtung?
Nee, ich arbeite selbstständig, ich habe eine eigene Praxis.
Ja.
Und ich bin ganz viel unterwegs. Ich bin fast jedes Wochenende unterwegs an meinen 8 verschiedenen Fortbildungsstätten, ganz Deutschland verteilt, aber auch in Hamburg. Und mache da am Wochenende Unterrichte und für alles andere mache ich Praxistermine ab. Und ich weiß ganz genau, wenn ich nicht mehr praktisch arbeite, wäre ich doch Fachidiotin pur, oder?
Ja.
Genau, das heißt, ich muss praktisch arbeiten. Ja. In koronäischen Zeiten, damit wir auch das Corona-Dings da nochmal hier dabei haben, habe ich tatsächlich schon Einzeltermine auch mit Sterbenden gemacht, per Zoom. Mhm. Und das geht.
Mhm. Das geht. Funktioniert.
Das funktioniert. Und da gehört natürlich, du kannst das auch per Zoom, ist es machbar, dass ein Funken überspringt.
Ja.
Ne? Das geht.
Wenn du mit Sterbenden vor allem sprichst, was sind so die Fragen, die am meisten auftauchen?
Ich glaube, ich gebe dir mal ein Beispiel. Das war ein Haudegen an Frau. Die hatte ein Endstadium Lungenkrebs und hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du mal vorbeikommen? Ich kann hier gar nicht mehr aus dem Haus und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und dann bin ich hingekommen und dann setzt die sich, die saß sowieso auf dem Sofa und dann sagt sie, und was kannst du jetzt für mich tun? Mhm. Mhm. Das fand ich eine tolle Frage. Ich war begeistert, weil dazu musste ich natürlich fokussiert auf den Punkt sagen, was ich für sie tun kann. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, Punkt 1, ich kann dir eine Unterstützung dabei oder dazu geben, dass du mit deinem gelebten Leben ins Reine kommst.
Ja.
Punkt 2, ich kann dir jede Menge Werkzeuge oder jede Menge Unterstützung dabei geben, wie du von deinen Lieben einen Abschied gestalten kannst. Mhm. Nicht nur verwalten und abwarten, sondern wie du ihn gestalten kannst. Mhm. Und das Dritte ist, Reisevorbereitung, oder? Du weißt doch nicht, wo du hinkommst. Aber wenn du nicht richtig einpackst, dann kommst du in die Arktis und hast Flipflops im Koffer, das geht auch nicht. Und dann hat die Frau gesagt, das ist gut, wir fangen sofort an.
Aber das heißt... Du hast ja gesagt, dass Religion kein Thema für dich ist, ne?
Ich würde mal so sagen, die Konfession ist kein Thema.
Die Konfession, okay, das ist nämlich auch genau meine Frage. Wenn du sagst, Reisevorbereitungen, sieht das so aus nach vorwärts gucken und eine Vorstellung davon entwickeln,
weißt,
was da passiert.
Meine Enkelin, ne, die ist jetzt 12, hat mir vorhin am Telefon gesagt, das, was ihr da macht, ist ja, glaube ich, cool. Ich glaube, nächstes Mal komme ich mit. Ne? Aber die hat mir zum Beispiel viel beigebracht. Die hat nämlich eine Frage sich erlaubt mit 5, wozu wir Erwachsenen viel zu verschroben sind.
Das glaube ich.
Ne? Vorher habe ich an Sterbende zum Beispiel die Frage gehabt, wie ist das eigentlich nach deinem Tod, nach deinem letzten Atemzug? zerfällst du da ausschließlich in deine Moleküle oder auch? Das ist ja eine große Frage. Dann brauche ich nicht, brauche ich gar nicht von Seele anzufangen und so. Und diese Fünfjährige setzt sich vor mich hin und sagt, sag mal Oma, was machst du eigentlich, wenn du tot bist? Mhm. Ich habe die Sachen fast fallen lassen und gedacht, was für eine geile Frage. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich deine Enkel mal nachts abhole und denen beibringe, wie man Brot backt. Und dann sagt sie zu mir, das finde ich cool.
Das ist schon schön.
Das ist gut. Das heißt, ich stelle den Sterbenden die Frage, wo möchtest du hin? Mhm. Was passiert? Ja? Und ich nehme dafür sehr alltägliche Bilder. Ich würde mal sagen, ich habe mal so eine Geschichte geschrieben, die heißt Das Haus des Lebens. Wo ich sage, es gibt ein Haus mit unendlich vielen Zimmern. Und du eines Tages gehst du durch die Straßen und siehst ein großes Plakat. Da steht dran drauf, sie sind eingeladen. Hier tanzt der Bär, hier tanzt der Papst. Sie sind eingeladen ins Haus des Lebens. Es gibt Exemplare, die haben hier 100 Jahre Party gemacht. Ja? Und welche sind auch nur 3 Tage geblieben und so weiter. Aber, ne? So. Und sagen Sie bitte hier, Sie können sich ein Kostüm bestellen. Das bekommen Sie, wenn Sie zur Eingangstür gehen kommen, bekommen Sie das Kostüm verliehen. Sie können tun und lassen in diesem Haus, was Sie wollen. Können Sie machen, was Sie wollen. Also nicht in einigen Flügeln können Sie nicht machen, was Sie wollen, aber es gibt da Räume, da kann man das alles machen. So, passen Sie auf, dass Sie nicht schwarz sind. So, ne? So, sowas. Nein, das habe ich, glaube ich, damals nicht geschrieben, würde ich heute machen. Auf jeden Fall heißt es dann, und auf diesem Plakat steht nur, denken Sie nur bitte daran, beim Verlassen des Hauses das Kostüm mit an der Garderobe abzugeben. So, und das würde ich sagen, warum denn nicht? Das schaut mir ganz danach aus, dass es so ist.
Das heißt, unser Leben entsteht aus so einem Flanieren vielleicht.
Tja, ich weiß nicht, kennst du Jo Steingarder? Der hat das Orangenmädchen geschrieben und Sophies Welt.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Und da gibt es in dem Orangenmädchen eine Frage, die also ein 14-Jähriger findet den Brief seines verstorbenen Vaters an ihn.
Ja.
Und der Vater stellt ihm in dem Brief die Frage, stell dir mal vor, wenn du vor 10.000 Jahren an irgendeinem Planeten gestanden hast und hier runter auf die Erde geguckt hast, mit der Fragestellung, hast du mal Lust, da ein paar 80 Jahre runterzugehen? Und deine Antwort ist für mich als Vater sehr wichtig. Würdest du ja oder nein sagen? Schön, ne? Mhm. Das finde ich für die Kernaussage des ganzen Buches, spitzenmäßig. Und ich denke, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben was mit unserer Geburt zu tun. Mhm. Nicht nur. Mhm. Ne? Und wir haben aber mit unserem Tod auch was zu tun, aber nicht nur.
Das stimmt. Ne? Ja.
Aber wir sind sozusagen, wir sind Hauptdarsteller, Regie führen wir nicht. Genau. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ich habe ein geistiges Weltbild und ich vermisse in dieser Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, ich sehe ein materialistischen Kapitalismus, der mich erschreckt.
Ja.
Und ich sehe, dass wir nicht über den letzten Atemzug hinausdenken.
Es wirkt so, als wenn dir Bilder fehlen für das, worüber wir eigentlich sprechen könnten, aber es nicht tun.
Ja. Mhm. Das im Grunde genommen, weißt du, für mich in so einer Lebenskatastrophe oder der Tod. Der Tod hat deshalb ein Stundenglas in der Hand, weil in dem Moment, in dem der sich zeigt, bleibt die Zeit stehen.
Mhm.
Ja. Ja, da hebt sich alles auf.
Ja.
Und das sind so Sachen, da steckt was, steckt eigentlich für mich was ganz Großes, Wunderbares drin. Vielleicht wird es Zeit, dass wir das Staunen mal wieder lernen. Wir Klugscheißer können alles erklären. Alles. Mhm. Und wir wollen alles messen und so weiter. Und wenn wir mit Messen nicht weiterkommen, dann sagen wir, das war Zufall. Und dann sage ich immer, Moment mal, der Zufall ist doch schon eine geistige Dimension. Oder hast du schon mal einen Zufall gemessen? Oder gesehen oder so ähnlich. Das heißt, bin ich eigentlich in der geistigen Dimension und wir sind so schwammig, dass wir im Grunde genommen gar nicht mehr an irgendwas glauben.
Hm. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Mhm. Ja.
Also ich glaube, Wissenschaft kann auch in Teilen Dinge erst sehr viel später begreifen, bevor sie sozusagen auch wahrnehmbar ist. Und
Was machst du? Was studierst du?
Ich habe Musik studiert.
Ah.
Und bin arbeite bei einem Radiosender, okay. Aber als Techniker.
Okay.
So. Ne? Mhm. Also okay. Ich habe mit Mikrofonen zu tun.
Okay. Das heißt, du kennst dich mit dem Ding aus, nicht ich?
Ja, aber es ist immer wieder
alles
komisch,
gut.
Seine eigene Stimme zu hören. ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren, aber das Bild, was ich gerade noch wo wir über Tod sprechen, und ein Punkt, der mir noch dazu einfällt, ist, dass ich vor, ich glaube, 8 Jahren in Indien war. Und auch viel als Jugendlicher viel mich mit so buddhistischen Themen auseinandergesetzt habe. Also
ja.
Genau dieses Thema ist ja auch, genau, da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus. Sowas wie Meditation. Mittlerweile, ich glaube, vor 5 Jahren gab es oder 10 Jahren gab es die ersten Ansätze, das wissenschaftlich erklären zu wollen. Und auf einmal gibt es jetzt im Westen Menschen, die das sozusagen auch gut finden. Aber es gab es ja schon vorher. Und es hat auch schon vorher genau den... Genau, ich will nicht sagen die Wirkung, weil darum geht es nicht, aber du weißt, was ich meine.
Genau.
Es gab es schon immer.
Ja.
Und ich finde, Indien ist ein Land, das sehr, sehr prekär mit dem Tod umgeht, irgendwie auch, weil ich habe sehr viele Leichen gesehen in Indien. Also in nächster Nähe von Menschen, wo ich nicht wusste, ob die tot sind. Und gleichzeitig wird das zu so einer rein Körperschau. Also ich war in Varanasi, das ist diese Stadt, in der die Menschen am Ganges verbrannt werden. Ich war dann auf dem Ganges, auf dem Boot und habe mir das angeguckt. So im Nachhinein natürlich auch wirklich komisch, das zu erzählen, aber ich merke gerade, dass es sehr viel mehr als über dieses Körperliche hinausgeht, weil also man ist da in direkter Nähe, man hat den Leichengeruch, man weiß genau, worum es gerade geht. Man ist irgendwie andächtig, aber man bezieht es sich nicht auf sich, sondern man ist in einer Situation, die... Und das finde ich, macht es auch schwer, das sozusagen... Also auch, selbst wenn die Bilder da sind, auch wenn die Situation da ist, kann ich mich immer noch sozusagen davon abgrenzen und sagen, ich kann wieder nach Deutschland zurückfahren.
Genau,
ne?
Das ist euer Tod, nicht meiner.
Das ist euer Tod, nicht meiner. Und genauso funktioniert das offenbar, ne? Also...
Ja.
Dieses Annehmen funktioniert anscheinend ja nur, wenn man das selbst erlebt. Also wenn eigene Angehörige sterben oder Freunde.
Ich glaube, es gibt nur vier Situationen.
Ja.
Das eine ist, du kriegst der nahe Tod wie mit deinem Mentorfreund,
ja.
Der in der Umgebung ist, wo dir klar wird, da wird die Theorie, dass du sterblich bist, zur praktischen Erfahrung.
Ja.
Die zweite Möglichkeit ist die, dass ich das oft erlebt habe von jungen Müttern. Die haben ihr Kind geboren und das Kind ist da und die gucken das an und sagen, wenn dem was passiert, ist mein Leben weg.
Ja.
Die dritte Möglichkeit, wie das passiert, ist durch eine lebensbedrohliche Diagnose, wo es heißt, ja, mein Schätzchen, du hast einen dicken Knoten sonst irgendwo.
Ja.
So. Oder eben halt, ihr Herz macht so schlapp, das geht nicht mehr lange oder sowas. Ist ja auch eine lebensbedrohliche Diagnose. Mhm. Oder älter werden reicht.
Älter werden reicht.
Ne? Hat ein paar Unterschied. Älter werden reicht, wo du dann sozusagen anfängst. Ich habe mal irgendwo Greenpeace ein Team da gehabt für ein Tagesseminar.
Mhm.
Und die haben dann, die eine Frau, die war 40 und hat gesagt, ja, ich muss mich doch damit beschäftigen, weil ich stell doch fest, das ist wahrscheinlich, ich näher mich dem, dass ich die Hälfte schon hinter mir habe. Das heißt, die fängt an zu rechnen. So. Und deswegen reicht älter werden. Hat Unterschiede, weil wenn das lebensbedrohliche Diagnose ist und junge Mutter und der Tod in der Umgebung, der hat einen anderen Schrecken in sich.
Ja.
Das Älterwerden kriegst du häppchenweise.
Und es ist ja auch umgehbar. Also äußerlich. Also man kann ja, kriegt ja auch mittlerweile das Gefühl, man kann was dagegen tun.
Gegen das Älterwerden?
Ja, was heißt gegen das Älterwerden? Aber gegen das Aussehen, man muss sich nicht älter fühlen. Ne? Dieses
Altfühlen. Fitnessstudio ist schon ganz gut. Und jetzt heißen die Cremes auch nicht mehr Anti-Age, sondern Pro-Age.
Ah, ja?
Ach gut, ne?
Ja, super. Genau. Ich habe mich total gefreut. Wirklich.
Schön.
Total.
Hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben.
Ja,
wie heißt du nochmal?
Jonas. Genau, ich heb mal diese Karte auf. Vielleicht.
Du brauchst einfach zu googeln, findest mich sofort. Und schickst mir einen schönen Gruß und ich dir ein.
Ja, herrlich.
War schön mit dir.
Genau. Machst du noch eine Runde gleich?
Ich mach noch eine Runde.
Wahnsinn. Viel Spaß noch.
Ich danke dir. War schön mit dir. Ich habe jetzt noch eine Runde.
Ja, und willst du danach los? Oder das, du hast eh bis zum Ende.
Ich hab bis zum Ende.
Okay, dann höre ich mir das noch an.
Okay.
Ja, haben wir da viel Spaß mit. Ich glaube, ein wichtiges Thema habe ich auch gar nicht angesprochen, weil ich dann gemerkt habe, dass mein Großvater das mit einem selbst. Weil ich dann, glaube ich, in so einem Format.
Ja, Sie müssen jetzt hierher wechseln, so oder? Möchte.
Aber es geht ja auch in dem Fall nicht um mich, sondern um dich, sozusagen. Also ich finde es ganz schwierig, wer noch lebt, genau. Ich stelle mir die Frage, also diese Frage von so Tätigkeiten.